Wenn Sie einen Tausendfüßler fragen, welchen Fuß nimmst du zuerst, kann er das plötzlich nicht mehr sagen, weil das ist ihm nicht möglich, weil er das unbewusst macht. Aber beim Musizieren ist es anders. Wir haben die Möglichkeit, uns, und deshalb ist die Vorbereitung so wichtig. Und das Üben, wie wir üben. Es geht nicht um ein Automatisieren, sondern es geht darum, sich intensiv auseinanderzusetzen und dann das Vertrauen darauf zu haben, ich habe es so gut, wie ich kann, vorbereitet. Es ist, geht darum, eine Haltung zu gewinnen, in der ich tatsächlich auch während der Aufführung Gelassenheit habe und nicht nur Gelassenheit eben nur gegenüber meinen Fehlern, sondern ich bleibe im Duktus des Werkes, des Musizierens drin und mich daraus nicht herausreißen lasse.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge von Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Mein heutiger Gast ist die Pianistin und promovierte Musikpädagogin Professor Silke Kruse-Weber. Wir alle machen Fehler. Doch was verraten Sie uns über unser Üben und wie können wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen? Ihr merkt schon, in der heutigen Folge dreht sich alles um aus Fehlern lernen. Mit Professor Silke Kruse-Weber habe ich versucht, mir das Thema von drei Seiten anzuschauen. Zu Hause beim Üben, bei Konzerten auf der Bühne und natürlich aus der Sicht einer Lehrperson. Welche Tipps Silke Kruse-Weber aus ihrer langjährigen Forschung zum Umgang mit Fehlern hatte, erfahrt ihr in dieser Folge. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, teilt doch einfach euren Lieblingstipp aus dieser Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Dadurch helft ihr mir, den Podcast noch ein kleines Stück bekannter zu machen. Viel Spaß nun erstmal mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Umfassend Musik und mich erforschen.
Gibt es aktuell eine Musik, ein Album, ein Künstler, Künstlerin, die bei Ihnen in Dauerschleife läuft?
Also in Dauerschleife? Nicht. Gibt es niemanden. Aber Martha Argerich mit den Bach Sonaten für Violoncello und Klavier, beziehungsweise Original Gambe, die höre ich sehr, sehr oft.
Und wenn Sie auf Ihre eigene musikalische Laufbahn jetzt zurückblicken, gibt es eine Künstlerin, einen Künstler, der Sie jetzt persönlich auf Ihr Spiel bezogen sehr geprägt hat? So eine Art Vorbild, wenn Sie so möchten?
Also um ehrlich zu sein, hier gibt es ein Stück, eine Platte, eine Schallplatte, die mich so bewegt hat, als ich konfirmiert wurde. Also als junges Mädchen habe ich sie geschenkt bekommen, und zwar die Balladen von Frédéric Chopin mit Arthur Rubinstein. Und die G-Moll-Ballade hat es mir so angetan, wegen ihr wollte ich unbedingt Klavier studieren. Ich wollte dieses Stück in meinem Leben spielen können.
Sie haben das gerade schon verraten, Sie sind studierte Pianistin und haben auch zuvor noch evangelische Kirchenmusik studiert, und wenn man dann so möchte, haben Sie Ihre akademische Laufbahn anschließend dann fortgesetzt mit einem Studium der Musikwissenschaften und anschließend promoviert in Musikpädagogik. Daneben waren Sie lange Zeit auch selber künstlerisch aktiv tätig. Es ist beides natürlich sehr, sehr zeitintensiv, kann ich mir vorstellen. Wie hat denn Ihr persönliches Üben in dieser Zeit ausgesehen?
Also als ich dann bereits mehrere sozusagen Jobs inne hatte, hat das Üben mehr in Blöcken stattgefunden. Ich habe nicht geblockt geübt, aber in Blöcken geübt. Also das heißt, für bestimmte Anlässe, für Konzerte habe ich dann in diesen Monaten oder Wochen mich gezielt vorbereitet. Aber es war nicht mehr, so wie es vorher war, das tägliche Üben direkt nach dem Wachwerden am Morgen. Das konnte es nicht mehr sein, weil meine Zeit natürlich ausgefüllt war, auch mit anderen Dingen.
Jetzt haben Sie natürlich den ganz großen Vorteil, dass Sie in Ihrem akademischen Job sehr viel dazu geforscht haben, wie Sie Ihr Üben verbessern können. Hat Ihr Üben sehr stark von Ihrer Forschung profitiert? Also gab es da sehr viele Sachen, die Sie direkt selber auch anwenden konnten?
Also ich habe ja leider erst später geforscht und erst geübt. Also wenn ich jetzt wieder anfangen sollte, dann wird das ganz sicher Auswirkungen haben auf mein Üben. Ganz sicher, ich würde sicherlich anders üben.
Aber wie, können Sie es vielleicht kurz sagen, wie anders würden Sie jetzt üben?
Also ich würde bewusster üben, ich würde noch spielerischer üben, nicht so stark fokussierend auf ein bestimmtes Ziel oder auf ein gesetztes Ziel, nicht so eng fokussiert, sondern viel breit angelegter und viel mehr erforschen, was alles noch möglich ist, umfassender üben würde ich.
Jetzt weiß ich ja aus unserem Vorgespräch, dass Sie tatsächlich mit dem Gedanken auch spielen, eventuell wieder mit dem Musizieren anzufangen ja auch, ne?
Ich spiele mit dem Gedanken und höre, was mein Inneres mir sagen wird, ja, genau. Weil ich in absehbarer Zeit in Rente gehen werde und mir das Leben komplett frei, ja, vor der Tür steht.
Das ist so ein schönes Ziel auf jeden Fall. Man kann also gespannt sein. Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass Sie diese zwei Welten hatten und das Forschen ja später dazugekommen ist. Und das finde ich ein sehr spannenden Punkt. Das ist ja auch vor allem der Grund, warum wir heute sprechen. Wie kamen für Sie die Entscheidung zustande, zu sagen, die akademische Laufbahn, das Forschen in der Musikpädagogik, das wird jetzt meins. Wie kam es dazu?
Ja, es war in der Tat ein langer Prozess. Wie soll ich das beschreiben? Ich habe ein Stipendium bekommen. Damals war ich noch Pianistin und Klavierlehrerin für eine Promotion. Und das war zunächst einmal ein externaler Grund, die Arbeit aufzunehmen. Mich hat es gereizt, etwas Neues zu probieren, weil ich Kinder bekommen hatte und nach Möglichkeiten gesucht hatte, also weniger stressig mein Leben zu gestalten, denn ich hatte Probleme mit Aufführungsangst und wollte das auch nicht so stark auf die Familie transportieren, aber das ist jetzt sehr persönlich, weil ich eben auch sehr eben leistungsorientiert war. Und habe nach neuen Perspektiven gesucht. Ich habe dann im Laufe der Zeit ein Dissertationsthema gefunden und das waren Schriften über das Lernen und Lehren im Klavierunterricht im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Zunächst habe ich diese Schriften kaum verstanden, weil ich gar nicht wusste, auf was muss man achten und was ist überhaupt wichtig, wer ist wer. Aber mit der Zeit habe ich mich hineingelesen. Gleichzeitig hatte ich schon unterrichtet, ich habe immer unterrichtet und merkte plötzlich, dass mir das Üben, das Unterrichten und auch das Üben viel mehr Spaß machen, viel mehr Freude bereiten und ich mich auch zunehmend mehr identifiziert habe, weil ich plötzlich sozusagen Brillen oder theoretische Brillen bekommen habe, mit denen ich das Unterrichten, begründen und beobachten konnte. Und das hat mir sehr viel Freude gegeben und das hat sich auch auf die Schülerinnen ausgewirkt. Und ja, so bin ich da hineingerutscht und immer habe mich zunehmend sozusagen transformiert zu einer Musikpädagogin und das dann ja auch bis in die wissenschaftliche Arbeit hinaus ausgedehnt.
Eigentlich eine sehr persönliche Geschichte, dass Sie gerade das Thema für sich gefunden haben, auch aus dieser Beweggrund, dass Sie mit Aufführungsängsten zu tun hatten und da quasi einen Weg gesucht haben, trotzdem musikalisch weiterhin aktiv zu sein.
Absolut.
In diesem Kosmos, ja. Ja, sehr spannend. Irgendwann, und da kommen wir jetzt ja heute dazu, hat sich dann Ihr Schwerpunkt von der Klavierdidaktik ja so ein bisschen auch verlagert zum, ich nenne es mal, dem richtigen Fehler machen oder dem Forschen zum Themengebiet Fehler machen. Und ich finde, die naheliegendste Frage ist da ja natürlich, was war denn Ihr letzter Fehler und wie sind Sie damit umgegangen? Sie dürfen auch gerne jetzt ein bisschen in die Rückschau gehen und das auf ein musikalisches Thema vielleicht oder auf ein Feld, was Sie gerade irgendwie im Unterricht besprochen haben, ummünzen.
Also, ich habe gerade vor 5 Minuten einen Fehler entdeckt. Ja, also ich habe vor 5 Minuten gerade einen Fehler gesehen. Ich habe anlässlich dieses Podcast in einen meiner Artikel geschaut und habe gesehen, dass da ein Wort nicht stimmt und dass das eigentlich nicht richtig ist, was da steht. Nun gut, ja, so ist es halt. Ich kann darüber mittlerweile, ja, also es regt mich nicht besonders auf, aber ich habe es festgestellt. Lässt sich sicher nicht so schnell korrigieren, aber ich denke, man versteht die Message trotzdem drumherum und ich hätte es jetzt heute anders formuliert, aber das ist auch das Gute. Also beim nächsten Mal werde ich an dieser gewissen Stelle aufpassen, dass mir das nicht wieder passiert.
Also eine sehr gute Gelassenheit, die Sie da entwickelt haben,
es,
auf jeden Fall.
Ja, es hat sich eine Gelassenheit entwickelt, doch, ja.
Jetzt, wenn wir das Ganze auf die Musik ummünzen, dann ist ja so der typische Umgang mit Fehlern, den wir alle aus unseren eigenen Unterrichten kennen und wahrscheinlich auch aus unserem eigenen Üben kennen, dieser typische Fehlervermeidungsumgang. Das heißt, Fehler existieren im Prinzip eigentlich gar nicht, weil im Unterricht wird das meistens entweder übersprungen oder irgendwie sofort korrigiert. Und dieses Prinzip oder dieses Verfahren überträgt sich bei den meisten Musikerinnen und Musikern dann auch auf ihr eigenes Üben zu Hause. Warum ist denn jetzt dieses Prinzip der Fehlervermeidung, also Fehler irgendwie möglichst zu, gibt es quasi nicht, warum ist denn dieses Prinzip nicht förderlich für die Musik?
Ja, für das eigene Musizieren vor allen Dingen nicht förderlich, weil das der erste Schritt ist zu einer möglichen Aufführungsangst. Wenn ich, wie ich es auch eingangs schon geschildert habe, dahin übe, dass ich keine Fehler mehr mache und wird der Spielraum immer enger, in dem ich musizieren kann. Und das löst Angst aus. Das lässt sich ganz einfach und schlicht beantworten. Mhm. Auf der anderen Seite möchte man natürlich ein großartiges Ergebnis, sag ich jetzt mal, abliefern. Und man freut sich natürlich, wenn man konzertiert oder etwas aufgeführt hat, mit dem man zufrieden ist. Aber die Wege dorthin passieren nicht linear über die Fehlervermeidung.
Was wäre dann Ihrer Meinung nach eine bessere Strategie, mit Fehlern umzugehen? Im eigenen Üben jetzt erstmal?
Also im eigenen Üben, also da gibt es viele Ansätze. Ne? Also einmal die, bekannt ist ja die sogenannte Fehlerfreundlichkeit von Spiechiger und Oser. Ein Begriff, in der man sich mit Fehlern auseinandersetzt und Gelegenheiten bietet, sie zu verbessern. Das ist einmal eine Einstellung, dass man sich Zeit dafür nimmt. Dann ist kurz vor der Aufführung, fällt mir jetzt ein, das Risikomanagement, dass ich eine Aufführung nicht so plane, dass sie einfach ideal verläuft und ich mich nicht vorbereite, was alle Störfaktoren sein könnte, sondern im Gegenteil, je mehr mögliche Störfaktoren ich mir tatsächlich auch kreativ im Vorfeld überlege und damit umgehe beim Üben, wie ich sozusagen diese Störfaktoren bewältigen kann, dann habe ich letztendlich eine viel flexiblere, emotional entspannte Haltung in der Aufführung selbst, wenn ich das schon im Vorfeld antizipiert habe oder simuliert habe. Meine Klavierkinder haben dieses Art von Risikomanagement im Unterricht besonders geliebt. Wenn Sie eine kleine Anekdote hören wollen, also kurz vor Aufführungen, das kann man nämlich mit Schülerinnen und Schülern jedes Alters machen. habe ich dann mit ihnen trainiert und wir haben das vorher auch abgesprochen, dass das jetzt sozusagen eine simulierte Konzertsituation ist. Und dann habe ich lauter verrückte Sachen gemacht, wie mit Papier geraschelt oder eben der Höhepunkt war, wenn ich vom Hocker gefallen bin und sie dann möglichst weitergespielt haben und den Fokus hatten und sich nicht haben ablenken lassen. Und das habe ich mit ihnen eben auch als Risikomanagement bezeichnet. Ich habe all das, was ich so im Laufe der Zeit bis zu einem, ja, zu einer gewissen Zeit eben auch an meinen Schülern ausprobiert. Oder nachträglich konnte ich das rekapitulieren, dass das sehr, sehr hilfreich war.
Vielleicht können wir ganz kurz, einmal da kurz dazwischen gehen, dann ist es ein bisschen strukturierter. Also Sie spielen ja gerade so ein bisschen auf diesen Rumpelstilzchen-Effekt an, den Sie da beschreiben, oder?
Ja, genau.
Genau. Und das ist ganz spannend, weil in der Literatur, die ich bei Ihnen da gelesen habe, Sie haben ganz viele Beispiele. Also mit dem Papierrascheln ist ja wirklich eins, was man ganz konkret macht und die Schüler profitieren sofort. Und das ist bestimmt für die Schüler sehr wertvoll auf jeden Fall. Aber vielleicht auch ein schönes Beispiel, was ich gefunden habe, nach dem Sport sofort spielen, also mit hohem Puls.
Ja,
mit unterschiedlichen Temperaturen im Raum spielen, fand ich auch sehr gut. Also ich habe die Liste und der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt, die man da aufbringen kann, um möglichst sich so ein bisschen aus dem Konzept selbst zu bringen. Wir hatten gerade in der letzten Podcast-Folge für das Probespielvorbereitung einen ähnlichen Fall, also wie gehen wir mit Fehlern um und hatten auch darüber kurz gesprochen. Jetzt haben Sie gerade das Fehlermanagement angesprochen. Wem das gerade zu schnell ging, dem habe ich alle Tipps zum Rumpelstilzchen-Effekt auf meinem Steady-Kanal zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und vielleicht können wir da mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wenn wir mal uns den Fall nehmen, ganz konkret, und wir erarbeiten eine Etüde beispielsweise und sind gerade im ersten Prozess des Erübens dieser Etüde und verspielen uns beispielsweise in einem Takt. Was wären jetzt für Sie denn Fehlermanagement-Techniken, die wir anwenden können, wenn wir merken, okay, wir haben Takt 17 beispielsweise und verspielen uns hier? Wie gehen wir vor?
Also ich würde es jetzt nicht Fehlermanagement-Technik nennen. Mhm. In dem Punkt, wenn ich ein Stück, also es gibt verschiedene Stadien des Übens. Eben Sie sprechen jetzt ein Stadium an des Neulernens und das Fehlermanagement. Ich brauche es dann, wenn ich ein Stück kann und auf der Bühne bin und mit den Fehlern nicht sozusagen die Konsequenzen eines Fehlers, ich also antworte auf Ihre Frage zum Fehlermanagement erst, nicht als Problem auftauchen zu lassen. Also keine Grimassen machen, nicht anhalten oder Kinder weinen dann auch, sondern einfach weiterzuspielen. Ein gutes Vorbild sind Expertinnen und Experten, die ja auch Fehler machen, genauso Fehler machen, nur man hört sie nicht mehr so doll. Und beim Anfang des Lernens, was Sie jetzt angesprochen haben, um die Kurve zu bekommen, ist es so, es passiert was, okay, also es gibt ja auch das Deliberate Practice, dass Expertinnen und Experten sich das Musikstück, was sie üben wollen, zunächst einmal einteilen, wo sind schwierige Stellen, was muss ich wo und wie machen. Diese Stelle wird natürlich genauer untersucht. Kinder fangen von vorne wieder an und Expertinnen oder je weiter sie sind, Fortgeschrittene, werden sich mit der Stelle auseinandersetzen. Ja, da gibt es tausende von Möglichkeiten. Man kann sich harmonisch und satztechnisch mit dem Werk auseinandersetzen und es in verschiedensten Varianten spielen. Man kann die Bewegung erforschen, was ist alles möglich, wie kann ich die Stelle bewegungstechnisch musizieren und alle verschiedene Dinge ausprobieren. Genau. Und was möchte ich mit dieser Stelle aussagen, ist auch ein wichtiger Punkt. Was möchte ich an dieser Stelle aussagen? Was ist meine Message? Und ich den Fokus eben auch auf die musikalische Intention fokussiere und nicht mehr nur auf die Bewegung.
Ich finde, dieses variantenreiche Üben, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Also ich weiß aus meiner eigenen Musikschulzeit noch damals, dass das irgendwie bei uns gar keine so große Rolle gespielt hat. Und es ist noch nicht so mega lange bei mir her. Wieso ist denn genau dieses variantenreiche Üben, also in verschiedenen Rhythmen, in verschiedenen Artikulationsweisen, auch Dynamiken, wieso ist denn dieses variantenreiche Üben so erfolgsversprechend oder so hilfreich beim Lernen?
Ja, also so weit ich das beurteilen kann, es ist deshalb hilfreich, weil es einmal Flexibilität schafft und damit auch Angst nimmt, emotionale Gelassenheit. Das ist erstmal ein Punkt. Aber auch, weil man tiefer eindringt in das Werk oder in das Musizieren selbst, weil man tiefer und umfassender eindringt. Und das differenzielle Lernen behauptet ja auch, dass, und das ist der Gegensatz oder der andere Fokus des zum variantenreichen Üben, wo ja Bewegungen dann aussortiert werden und man versucht dann doch auf eine Zielgerade zu kommen. Beim Differenziellen belässt man diese verschiedenen Aspekte oder Perspektiven eines variantenreichen Übens und das Gedächtnis oder das Gehirn, besser gesagt, das Gehirn ist in der Lage, diese verschiedenen Foki sozusagen es lernt aus diesen Unterschieden und schüttelt sie zurecht. Er schüttelt sie quasi zurecht, ein Begriff, der nicht von mir kommt. Und genau, und das ist eigentlich ein Paradoxon. Es ist sehr schwer zu erklären, auch hier so theoretisch, weil es paradox erscheint, etwas immer anders zu machen, und das ist für uns, die alle linear gelernt haben, ganz schwer verständlich. Und es ist eigentlich besser zu erklären, wenn man es macht.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. An der Stelle vielleicht der Verweis auf Susan Williams, die Sie ja bestimmt auch kennen, die in ihrem Buch Optimal Üben ja auch da ganz viele Beispiele mit den Spielkarten und so hat. Sie beschreiben das gerade, also ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim exponentiellen Wachstum, dass der Mensch sich das einfach schwer vorstellen kann, dass diese Technik des Übens erfolgsversprechend ist, weil das erste Gegenargument, was mir eingefallen ist, als ich das gelesen habe in Ihrem Buch, war, dass immer der Satz eines Lehrers, wenn du einen Fehler mal irgendwie einmal gespielt hast, dann dauert es 7-mal so lange oder weiß ich nicht wie oft so lange, bis der Fehler wieder rausprogrammiert ist. Aber hier gehen wir ganz bewusst in verschiedene Rhythmen. Wir probieren aus mit unterschiedlichen, weiß ich nicht, Streicharten als Geiger beispielsweise.
Ja, genau.
Und das widerspricht ja so ein bisschen diesem Ideal von, oder dieser Idee von, ich habe eine Stelle und ich habe einen Fehler und ich muss den Fehler sofort korrigieren, weil ansonsten hat mein Bewegungsgedächtnis diesen Fehler eingespeichert. Aber wenn ich Sie da richtig zitiere aus Ihrem Buch, dann stimmt das ja gar nicht, weil das passiert nicht sofort, sondern das Bewegungslernen braucht da mehr Input einfach, bevor so ein Fehler wirklich einprogrammiert ist. Und dieses Zusammenschütteln, wie Sie das gerade so schön beschrieben haben, führt dann dazu, dass quasi am Ende das richtige Ergebnis noch übrig bleibt, ne?
Ja, man muss unterscheiden, ja, ganz genau richtig, also eine gewisse Nachlässigkeit, oder es gibt von Gerhard Mantel den schönen Ausdruck, das Prinzip Hoffnung, einfach nur zu hoffen, dass es besser wird, unterscheiden von einem bewusst umfassenden Üben. Das ist der Unterschied. Und bei einem nachlässigen Üben können sich in der Tat Fehler einschleichen.
Jetzt haben wir quasi den Fall so ein bisschen gehabt, dass wir jetzt als Schüler, Schülerin selber am Üben waren und den Fehler jetzt durch dieses variantenreiche Üben korrigieren können und da quasi einfach einen guten Umgang damit finden, also im besten Falle vor allem einen angstfreien Umgang auch mit Fehlern entwickeln. Wenn wir jetzt uns mal quasi den umgekehrten Fall angucken, wir sind im Unterricht, also wir sind jetzt Lehrkraft und wir haben einen Schüler vor uns, der verspielt sich. Was wäre denn da die Taktik? Das haben wir ja eigentlich ja gelernt, sofort dazwischen gehen muss ja gar nicht sein, weil das bedingt nicht, dass der Fehler sich sofort einprogrammiert. Also wie war denn früher Ihre Reaktion, wenn Sie Schülerinnen und Schüler im Unterricht bei einem Vorspiel verspielt haben?
Oh, das ist schwer, mich zu erinnern, aber...
Aber sind Sie sofort dazwischen gegangen und haben gesagt, oh, Obacht, hier, das ist ein Fiss,
kein Nein, F? Das bin ich nicht. Nein, das bin ich tatsächlich nicht. Also wenn Lernende aus Fehlern lernen sollen, sage ich jetzt mal, dann müssen wir sie wirklich aktivieren, selbst darüber nachzudenken. Also zum Beispiel mit falschen Tönen hatte ich eine gewisse Hilfestellung für meine Kinder aufgebaut. Am Klavier haben wir ja diese vielen Oktaven, das nannte man den C-Ton. Und dann habe ich durch Fragen sie hingeleitet, wie sie die richtige Tonhöhe bei den Anfängerkindern finden können. Es ist wichtig, nicht das Ergebnis sofort zu verraten, weil sonst ein Lernen aus Fehlern nicht möglich ist. Das passiert immer noch viel zu häufig, auch aus Zeitersparnis und weil man glaubt, es ist effektiver, weil natürlich der Fehler zunächst mal es so erscheint, als sei er schnell behoben, weil die richtige Note gespielt wird. Aber es wurde nicht gelernt und das ist ein ganz großer Unterschied. Also je mehr wir durch Fragen die Schülerinnen und Schüler aktivieren, über ihre, nicht Fehler nachzudenken, sondern über diese Lösungsmöglichkeiten und wie waren ihre Gedankengänge, was haben sie innerlich für Prozesse vollzogen, dann ist das wesentlich hilfreicher.
Setzt das so ein bisschen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler sich immer über den Fehler im Klaren gewesen sein müssen? Oder funktioniert das auch mit dem Nachfragen, wenn die Schüler den Fehler vielleicht selber gar nicht bemerkt haben?
Genau, letzteres, was Sie gesagt haben. Natürlich neuer man ist mit einer Sache, kennt man natürlich, weiß man noch nicht immer, was man für Fehler macht oder Fehler. Es ist ja so eine Sache, das als Fehler zu bezeichnen, als ungünstig oder also eben durch Fragen.
Aber die Schüler verstehen auch dann quasi, worauf sie hinaus wollen, selbst wenn sie den Fehler gar nicht selber bemerkt haben.
Ja, ich muss ihnen natürlich Orientierungshilfen an die Hand geben. Das ist völlig richtig. Also wenn sie nicht wissen, wie, also noch ein Beispiel, ich hatte das mit dem C-Turm schon gegeben, ist die Handhaltung. Ich hatte immer meinen Klavierkindern habe ich immer von der Spaziergehhaltung gesprochen und wie man eine Hand beim Spaziergehen hält und die dann eben am Klavier genauso liegt. Und wenn das nicht der Fall war, dann haben wir das entweder ganz spielerisch nachgemacht, ist das jetzt eine Spaziergehhaltung? Also sie müssen Kriterien haben und diese Kriterien auch nachvollziehen und empfinden, wahrnehmen und beobachten können. Erst dann funktioniert das. Ich kann nicht ins Leere hinein fragen. Völlig richtig.
Ja, klar.
Völlig richtig. Ich muss ihnen etwas an die Hand geben, was sie selber spüren. Spüren ist aber noch ein wichtiger Punkt.
Wir haben im Vorgespräch ganz kurz über das Interview mit Eckhard Altenmüller gesprochen. Ich habe Spüren und eine Selbstwahrnehmung ist auch für Eckhard Altenmüller ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, an der Stelle kann man sich das Interview gerne mal nochmal anhören, aber das fand ich auch einen sehr wichtigen Hinweis, ganz genau sich zuzuhören, zu erspüren, wie was funktioniert. Wir hatten vorher schon ganz kurz das differenzielle Lernen ja angesprochen und da ist ja auch ein Stichwort das negative Wissen, also das Wissen, wie etwas nicht funktioniert, hilft uns ja auch dabei herauszufinden, wie Sachen funktionieren und das Erlernen erfahren wir nur im besten Sinne des Wortes, wenn wir das irgendwie durch Spüren erlebbar machen für uns. Ne?
Wobei negatives Wissen nicht direkt mit dem differenziellen Lernen in Verbindung steht, sondern das ist, da wird ja genau wieder aussortiert beim negativen Wissen. Das ist auch hilfreich, das habe ich auch beschrieben beim Risikomanagement, bei der Vorbereitung für Aufführungen, zu wissen, was man nicht tun soll, ist tatsächlich hilfreich.
Okay, genau, dann habe ich das ein bisschen vielleicht missverständlich erklärt gerade. Und ich finde auch ein wichtiger Unterscheidungspunkt, der aufgefallen ist in der Lektüre bei mir, ist, dass Sie im Unterricht ganz klar unterscheiden zwischen einer Vorspielsituation und einem Erüben. Weil ich glaube, die Erwartungshaltung, von der wir ganz oft jetzt auch schon gesprochen haben, ist, dass wenn ein Schüler, eine Schülerin vorspielt, rechnet sie mit einer Kritik, auch einer positiven Kritik logischerweise. Aber wenn sie im Erüben ist und andauernd auf Fehler hingewiesen wird, ist das wahrscheinlich eher, geht eher in diese Fehlervermeidungs- Richtung und man ist angstvoller und versucht, um alles in der Welt den nächsten Fehler zu vermeiden und ist nicht mehr so locker im Lernen wahrscheinlich, ne? Um das mal so sehr salopp zu formulieren.
Naja, also gerade im Lernen bin ich dankbar, wenn man mich darauf hinweist, was ich noch anders oder was ich noch anders oder tiefer oder weiter erforschen könnte. Also ich würde schon beim Lernen durchaus, es kommt nur darauf an, wie ich es mache, ob ich bewerte. Ich glaube, was Sie meinen, ist das Bewerten.
Genau.
Das Bewerten beim Lernen und Üben, das ist etwas, was beschämt und was Angst machen kann. Sondern hier geht es um ein gemeinsames Arbeiten und da spielt der Umgang mit Fehlern natürlich eine Rolle. Aber eine positive, weil man eben durch sie lernen kann. Man kann nur lernen durch einen Fehler machen, sozusagen. Es ist nicht nur ein Spruch.
Es ist nicht nur ein Spruch, genau.
Also
das sagen Sie gut. Ich hätte noch eine Frage zum Themenkomplex Angst, weil das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Angst ist natürlich ein sehr großes Wort, aber ich glaube, so eine gewisse, ich nenne es mal Respekt, obwohl das auch noch nicht vielleicht das perfekte Wort ist, aber ich habe so eine gewisse Respekt, Distanz zu Fehlern hat ja jeder. Man möchte ja möglichst fehlerfrei vorspielen, sowohl im Unterricht als natürlich auch bei Konzerten logischerweise. Was ich allerdings spannend fand, ich glaube, es war in Ihrem Buch, im ersten Exzellenz durch differenzielle Fehler.
Exzellenz durch Umgang mit Fehlern, meinen Sie?
Genau, so. Genau. Darin beschreiben Sie ganz kurz in einem Abschnitt auch, dass Angst durchaus auch was Positives sein kann, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt.
Man sagt, dass ein mittleres Maß an Angst dass das sozusagen das Ideal ist, weil wenn es zu wenig ist, ist man gelangweilt und nicht motiviert. Also zu wenig Erregung und zu viel ist dann der Punkt, wo die Aufführungsangst einsetzt und eben Blockierungen stattfinden.
Da geht es quasi so ein bisschen um dieses berühmte Diagramm, was alle kennen.
Die Kurve.
Genau, mein Können auf der einen Achse und auf der anderen Achse quasi der Anspruch des Werkes und im besten Fall ist man ja so
auf der Mitte.
Der goldenen Mitte.
Richtig, genau. Ganz genau, das ist das Ideale.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz zum Themenkomplex Lehrkraft, weil ich das sehr spannend finde und da finde ich Ihre Literatur sehr, sehr ansprechend geschrieben, weil Sie arbeiten ganz viel mit Bildern und verschiedenen Hüten, das haben Sie selber ja gerade vorher schon gesagt, die eine Lehrkraft haben kann und ich finde, ein sehr schönes Bild war das Bild des Gärtners, der Lehrkraft als wie ein Gärtner, der quasi Rahmenbedingungen schafft versus der Lehrer als Meister, der dann quasi so macht, dass, also wir sprechen hier quasi von Ermöglichungsdidaktik versus Erzeugungsdidaktik, heißt es in Ihrem Buch. Was steckt denn hinter diesen beiden Vergleichen?
Das sind zwei Möglichkeiten oder zwei Rollen, die man einnehmen kann. Und beide haben ihre Berechtigung. Also es wird häufig polarisiert und gesagt, also die Meister-Schüler-Lehre ist vorbei und jetzt muss es nur noch die Ermöglichungsdidaktik. Aber es sind Momente und Stadien und Situationen, Bedürfnisse, die darüber entscheiden, welche Rolle ich einnehme. Ich denke, wir müssen schon weiterhin der Meister oder die Meisterin bleiben in unserer Domäne und unserer jeweiligen Domäne, sondern es kommt darauf an, uns an die jeweilige Situation nur mit der entsprechenden passenden Rolle anzupassen. Zum Problem wird es nur, wenn man einseitig unterrichtet und nicht in der Lage ist, diese Rollen zu wechseln, wenn die Bedürfnisse andere sind.
Also abhängig auch so ein bisschen von Schüler, Schülerin einfach.
Absolut,
ne?
Absolut, ja. Genau. Es braucht Empathie, um sich da hineinzufühlen.
Ja, absolut. Ich habe sowieso ein ganz großes Stichwort, irgendwie als Lehrer da sehr, sehr feinfühlig auf jeden individuell eingehen zu können und nicht mit der Gießkanne das bei allen immer gleich zu machen einfach. Ne? Wie schaut es denn mit Fehlern bei Lehrkräften aus? Das haben Sie ja vorher schon sehr schön gesagt. Auch denen gestehen wir natürlich irgendwie Fehler zu. Ich habe mich gefragt, im Sinne der wenn wir es so möchten, Ressourcenorientierung, so haben Sie das genannt, ob es da vielleicht nicht sogar förderlich wäre für manchen Unterrichtsfluss, wenn eine Lehrkraft sich absichtlich verspielt, um quasi dem Schüler zu zeigen, Fehler sind vollkommen in Ordnung, es passiert sogar mir, und um quasi so einen vielleicht einen positiv konnotierten Umgang mit Fehlern einzuleiten. Macht das Sinn?
Also für mich klingt das komisch, mich absichtlich zu verspielen, damit mein Schüler oder Schülerin etwas lernt. Nein, aber man muss sich nicht anstrengen, das absichtlich zu machen, das passiert. Und es ist nur dann wichtig, in diesen Situationen damit authentisch und offen umzugehen. Das ist der einzige Punkt. Ne? Mhm. Also selbst einen Umgang, einen offenen Umgang zu haben. Aber nicht extra Fehler machen. Davon, das okay. Spüren Lernende, dass das nicht, glaube ich jetzt mal.
Aber dann auf jeden Fall ansprechen als Lehrkraft. Ne? Dann sagen, ah, ja, das ist ja auch ein Fehler unterlaufen.
Auf alle Fälle. Schülerinnen lieben es, wenn Lehrende Fehler machen. Durchaus.
Das macht ja auch menschlich am Ende vor allen Dingen. Ich würde ganz gern zum Abschluss, das haben wir quasi das Üben zu Hause angesprochen und das Üben als Lehrkraft angesprochen. Jetzt fehlt natürlich noch ein wichtiger Themenbereich, und zwar unser Umgang mit Fehlern auf der Bühne. Es gibt natürlich da irgendwie zwei Möglichkeiten. Ich hab mich verspielt und denke die ganze Zeit über diesen Fehler weiter nach und schwuppdiwupp, das kennt jeder von uns, passieren die nächsten Fehler. Aber Sie haben im Buch auch manchmal beschrieben, dass viele Leute so einen Fehler auch als Motivation wahrnehmen und sich denken, okay, jetzt strenge ich mich noch mehr an, und damit das quasi in Zukunft nicht nochmal passiert. Ich glaube, den ersten Fall, den ich beschrieben habe, nennen Sie auch diesen Tausendfüßler-Effekt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Ja, also der kann passieren, der Tausendfüßler-Effekt, wenn plötzlich eine Störung auftritt in einen Ablauf, den ich vermeintlich automatisiert habe. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel mich zu wenig umfassend, tief oder kognitiv auch mit diesem Stück auseinandergesetzt habe, sind Blackouts nahezu vorprogrammiert, weil es nur motorisch eingeübt wurde. Und wenn Sie einen Tausendfüßler fragen, welchen Fuß nimmst du zuerst, kann er das plötzlich nicht mehr sagen, weil das ist ihm nicht möglich, weil er das unbewusst macht. Aber beim Musizieren ist es anders. Wir haben die Möglichkeit, deshalb ist die Vorbereitung so wichtig und das Üben, wie wir üben. Es geht nicht um ein Automatisieren oder eben Einschleifen, wie Herr Wittmeier sagt, sondern es geht darum, ja, sich intensiv auseinanderzusetzen und dann das Vertrauen darauf zu haben, ich habe es so gut, wie ich kann, vorbereitet. Und wenn etwas passiert, dann passiert es halt. Es ist, geht darum, eine Haltung zu gewinnen, in der ich tatsächlich auch während der Aufführung Gelassenheit habe, und nicht nur Gelassenheit eben nur gegenüber meinen Fehlern, sondern ich bleibe im Duktus des Werkes, des Musizierens drin und mich daraus nicht herausreißen lasse. Können Sie mir folgen?
Ja, das heißt, das Entscheidende ist auf jeden Fall in der Vorbereitung, dass, wie wir es vorher schon ein paar Mal angesprochen haben, nicht nur in diesem Zusammenschütteln, haben Sie es vorher genannt, auf diesen verschiedenen motorischen Wegen zu erlernen, das Werk, sondern vor allem sich auch kognitiv, also mit der Geschichte des Werkes beispielsweise zu beschäftigen, auch harmonisch zu verstehen, was da passiert. Darauf spielen Sie so ein bisschen an, ne?
Ja, genau, genau. Und dann minimieren wir auch den Tausendfüßler-Effekt, dass der auftritt. Also es geht auch, zum Beispiel typisch ist, dass man nur die schweren Stellen übt. Mhm. Und die leichten, vermeintlich leichten Stellen werden kaum angeschaut. Und das ist schade. Genau da kann der Tausendfüßler-Effekt auftreten, dann in der Aufführung. Bei diesen leichten, vermeintlich leichten Stellen. Es geht darum, das ganze Werk wirklich umfassend sich damit auseinanderzusetzen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Frage beantworten können oder die Frage verstehen. Das frage ich ganz gern immer so ein bisschen, weil ich bin ich auch einfach so ein Typ, der das auf diese Art und Weise sehr gerne macht. Aber ich finde, das klingt immer sehr nach einem analytischen Vorgehen beim Üben. Und ganz viele Musikerinnen und Musiker widersprechen mir an der Stelle immer und sagen, nee, das sehe ich gar nicht so. Ich würde raten und behaupten, Sie würden mir jetzt da zustimmen, dass Sie in der Vorbereitung selber früher auch da sehr erstmal analytisch vorgegangen sind, oder?
Ich denke, ja, das Analytische ist wichtig. Ja, das gehört zum Üben mit dazu.
Also, das heißt, wie auch so einen Plan sich schreiben.
Kein okay, Widerspruch.
Ja. Also auch wirklich sehr genau einen Plan, so eine Art Fahrplan zu machen, wann ich was übe, wie ich was übe, wo sind Herausforderungen in dem Stück und auch sich quasi da wirklich so eine einfach so eine, wie so ein Fahrplan einfach zu schreiben, wie ich an dieses Stück herangehen möchte und das mir erüben, erspielen möchte.
Sie meinen, dass man das vorher alles aufschreibt und dann übt?
Nicht zwangsläufig aufschreibt, aber einfach, dass man quasi weiß, um den harmonischen Kontext, dass man das quasi abgehakt hat, dass man, wie Sie vorher sagen, nicht nur die schweren Stellen übt, sondern das Werk einfach mal in seiner Gänze auch mal durchzieht und auch dann auch auf die anderen Sachen kommt. Das hat sehr was für mich mit so einer, also bevor ich quasi an die Trompete bei mir gehe, mir anzugucken, okay, was liegt da vor mir, wo sind Herausforderungen, wo sind auch vielleicht keine, was muss ich vielleicht trotzdem üben? Wissen Sie, was ich meine so ein bisschen?
Also ja, natürlich weiß ich das. Also dass Sie sich mit dem Werk im Vorfeld auseinandersetzen, rein geistig oder kognitiv, das ist sicher von großem Vorteil, natürlich. Aber also einen Übeplan vorab genau zu erstellen, also sich die Ziele zu setzen, das ist wichtig und mögliche Wege ist auch gut. Aber noch wichtiger ist es, im Nachhinein zu reflektieren, inwiefern habe ich mein Ziel erreicht, beziehungsweise wie habe ich mich auch gefühlt in meinem Körper, wie habe ich es wahrgenommen, das Spiel an der und der Stelle, die meinetwegen schwierig ist. Also, dass man sich selbst im Nachhinein Fragen stellt, halte ich für sehr, sehr wichtig nach dem Üben, um nochmal sozusagen zu verhindern, dass sich ungünstige Bewegungen einschleifen.
Und haben Sie die früher aufgeschrieben oder war das für Sie einfach in Ihrem Kopf so
das
eine
Aufschreiben,
Art?
Nein, das ist auch eine ganz große Herausforderung. Ich habe das einmal mit Studierenden gemacht. Sie haben das sehr ungern gemacht, aber einige haben im Nachhinein doch festgestellt, wie hilfreich es ist, weil man es offenlegen muss und wirklich tiefer hineingeht in die Sache, also in sich selbst, in seine eigenen Beobachtungen und Wahrnehmungen und auch in dem deutlicher die Ziele vor Augen hat und einen Plan hat. Ja, also das ist in der Theorie von großem Vorteil, wird aber noch sehr, sehr wenig praktiziert, weil wir einfach lieber spielen und auch so aufgewachsen sind von Anfang an. Da ist noch ein Paradigmenwechsel, vielleicht steht noch vor uns.
Ja, das schließt gerade sehr gut an meine abschließende Frage zu diesem ganzen Themenkomplex Fehler und unser Umgang mit Fehler. Jetzt, Sie sind ja noch voll in der akademischen Welt beheimatet. Hätten Sie denn abschließend einen Wunsch, wie sich unsere Fehlerkultur, nenne ich es mal, im Musikunterricht ändern sollte oder sehen Sie bereits jetzt hier schon so eine, ich nenne es mal so Vorboten von einem Paradigmenwechsel oder denken Sie auch vielleicht, so wie es bisher ist, ist es auch vielleicht okay? Also hätten Sie einen Wunsch, den Sie formulieren würden für einen gesunden Umgang mit Fehlern?
Ich denke, ein Paradigmenwechsel hat schon stattgefunden, in der Pädagogik, auch in der Instrumentalpädagogik und Gesangspädagogik, in der Ausbildung. Ich denke, er hat schon stattgefunden. Er ist nur noch nicht überall angekommen. Aber ich denke, wir sind auf einem Weg und es wird ja auch zunehmend geforscht und es entstehen immer mehr Professuren auch für Instrumental- und Gesangspädagogik. es in kleinen Schritten geht es vorwärts. Ja.
Langsam, aber stetig, ja, sehr schön.
Ja, also wenn es einen Wunsch gibt, dann ist es ein Wunsch, dass diese Polarisierung von Theorie und Praxis, dass das noch weiterhin mehr minimiert wird, sondern dass man einfach Theorie und Praxis als etwas Zusammengehöriges begreift.
Das finde ich einen sehr schönen Wunsch, glaube ich. Das ist also ist mein Beweggrund auch auf jeden Fall gewesen, diesen Podcast mal zu starten, weil ich auch im Beschäftigen mit meiner Bachelorarbeit gemerkt habe, dass ganz viele Sachen ich in der Erforschung in dieser Bachelorarbeit herausgefunden habe, die ich im Musikstudium so nicht irgendwie gelernt habe, wo ich von der Theorie, glaube ich, sehr stark hätte profitieren können, hätte ich dieses Wissen halt schon 6 Semester vorher gehabt. Von daher kann ich diesen Wunsch nur sehr stark unterschreiben, auf jeden Fall. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden reden. Wir haben einen wichtigen Themenkomplex noch sogar ausgeklammert. Ich finde, Sie haben auch sehr viel zum Feedback, zum richtigen Feedback ja auch verfasst. Und das fand ich sehr spannend auf jeden Fall. Aber um den ganzen Rahmen so ein bisschen zu einem schönen Ende zu bringen, habe ich für den Abschluss immer 2 Fragen, die ich meinen Gästen gern stellen. Und die erste Frage wäre, was lernen Sie denn gerade persönlich, was Sie noch nicht gut können? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Kochen.
Sehr schön.
Ja, kochen.
Und aber eine bestimmte Küche oder einfach nur allgemein?
Ganz offen. Tolle Rezepte, das eine feine Küche und mit tollen Produkten ist etwas sehr Schönes, wenn man das gut mixen kann und zubereiten kann.
Und wenn Sie an Ihr jüngeres Erstsemester Musikstudenten-Ich jetzt zurückdenken heute, hätten Sie einen Tipp für diese Person parat, um den Sie damals froh gewesen wären?
Dass es nicht um das wie viel des Übens geht, sondern um ein umfassendes und tiefgehendes Forschen beim Üben. Weil viele Studierende denken zunächst, es geht um das wie viel. Wie viele Stunden am Tag. Und da haben wir uns ziemlich mit gestresst.
Ja. Das unterschreibe ich. Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. Frau Kruse-Weber, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön. Ich danke Ihnen auch für diese Einladung und diese Möglichkeit. Danke.
Das war's für heute. Vielen lieben Dank, Professor Silke Kruse-Weber. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Einmal im Monat verschicke ich einen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Liebe Grüße und bis bald. Ciao, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.